die mir in der Bedeutung dann vor Augen standen, das sind diese Texte aus den Sendschreiben Jesu, nämlich die Briefe des Herrn Jesus an die 7 Gemeinden, die in Kleinasien sind, in Kleinasien waren, muss man sagen. Und immer wieder sah ich, wie relevant das, was da steht, für uns als Gemeinde heute ist, wie bedeutungsvoll diese Themen sind und wie dringend wir sie neu hören müssen, darüber nachdenken müssen. Nun, das Buch der Offenbarung ist natürlich für viele ein schwieriges Buch, so denken sie, ein sehr schwieriges Buch. Aber ich glaube, dieses Denken, dass das Buch so schwierig ist, bezieht sich darauf, dass es natürlich Dinge gibt, die uns noch nicht klar sind, wie sie sein werden, weil Gott immer wieder so handelt, dass er uns Dinge gibt, deren Bedeutung wir erst dann, wenn sie relevant sind, in seinem Umfang erfassen können. Aber die Botschaft, die Offenbarung, hat so viele klare Themen, so viele eindeutige Themen, so viele entscheidende Themen, dass man sich selbst und der Gemeinde vieler Segnungen beraubt, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Das werden wir gleich sehen. Aber als ich sozusagen über diese Sendschreiben nachdachte, so heißen ja die 7 Sendschreiben in die 7 Gemeinden, hier sind wir schon gleich beim etwas Typischen beim Buch der Offenbarung, 7. 7 ist so eine Zahl der Vollkommenheit, eine Zahl, die immer wieder gebraucht wird. Die Offenbarung ist voller Symbolik, voller Zahlen. Es gibt so viele, die meinen, wir legen sie wörtlich aus und andere legen sie nicht wörtlich aus. Es gibt keinen, der nicht Bilder in der Offenbarung sieht, auch wenn er behauptet, wörtlicher zu sein als andere. Die Frage ist, sehe ich die Dinge so, wie der Herr sie gemeint hat, wie der Herr sie gesehen hat, wie er sie uns mitteilen wollte. Und Bescheidenheit ist hier etwas sehr, sehr Entscheidendes im Buch der Offenbarung, dass wir eben nicht die Wisser sind, die Kenner sind, die alles genau wissen. Ich gehörte mal zu denen, die meinten, alles genau zu wissen und merkte dann, wie viele Vorurteile, wie geprägt ich war von einer Brille, die ich aufgesetzt habe. Ich glaube, wir müssen als Studierende, als Belehrbare, als Hilflose zum Herrn kommen und ihn bitten, uns zu helfen. Aber vielleicht nochmal gerade zu den 7 Gemeinden. Es gab genau in der Region, um nur eins zu erwähnen, was ich gerade erwähnt habe, auch Kolossee. Aber Kolossee steht hier nicht. Es gab mehrere Gemeinden in diesem Umfeld. Die werden hier gar nicht angesprochen. Ich glaube, der Herr Jesus wählt 7 Gemeinden aus, eben um zu zeigen, dass es um die allgemeine Gemeinde geht, um die Vollkommenheit, um die Gesamtzahl der Gemeinden. Dies ist eine Botschaft für jede Gemeinde zu jeder Zeit und an jedem Ort. Es gibt Leute, die legen diese Gemeinden historisch aus. Sie sagen, oh, die erste Gemeinde, Ephesus gilt für die erste Gemeinde, gleich nach der Apostelgeschichte. Laodicea gilt für uns, wir sind an der Endzeit. Es gab welche, die meinten, oh, wir leben bei der Zeit von Philadelphia, wir sind Philadelphia. Schaut, wer so die Bibel liest, verpasst ganz viele Lektionen. Und vor allem, er wählt eine Form des Lesens aus, die uns so nicht festgelegt ist von der Schrift, sondern nur eine Interpretation ist von uns Menschen. Noch ein Satz. Als ich über den Inhalt der Botschaften nachdachte und sie beantworten uns so viele Fragen, diese Briefe, da merkte ich, dass wir gar nicht recht damit umgehen können, wenn wir nicht schauen, wer die Botschaft gab und in welchem Kontext er die Botschaft gab. Darum werden wir heute uns mit dem ersten Kapitel beschäftigen, dem Anfang der Offenbarung. In diesem ersten Kapitel werden wir viele Prinzipien, die für die Gesamtoffenbarung gelten, sehen, aber vor allem hoffe ich, dadurch eine Ausrichtung zu bekommen, eine Perspektive zu bekommen, warum das so wichtig ist, diese Botschaft zu hören. Was hältst du von deinem Christentum? Wie beurteilst du dich selbst? Ist das wichtig? Nun ist es wichtig, dass du realistisch bist, aber wichtig ist doch, wie der Herr mich beurteilt. Nicht, wie ich es am Ende bin. Nicht, was ich am Ende von mir denke und was ich von mir halte. Sondern mein Denken und mein Urteilen und mein Handeln in Übereinstimmung ist mit seinem Urteil. Der Herr gibt uns hier die Hilfe. Er sagt uns, ich schreibe euch. Aber das werden wir gleich jetzt noch sehen. Lass uns nun zusammen noch einmal beten und dann das erste Kapitel zusammen lesen. O Herr, wir kommen zu dir und wir preisen dich, dass du dich mitgeteilt hast. Aber wir wollen unsere Abhängigkeit von dir bekennen. Wir wollen sagen, Herr, wir können nichts verstehen. Wir nehmen nicht richtig auf, was du uns sagst. Wir begreifen nicht die Bedeutung. Wir glauben nicht, wir gehorchen nicht, wenn du nicht in uns wirkst. Wenn du nicht uns belebst, wenn du nicht in uns das Wollen und das Vollbringen schaffst, wenn du uns nicht Licht gibst, wenn dein Licht nicht nur unser Verständnis erreicht, sondern auch Licht ist, um uns selbst, um unser Urteil neu auszurichten. Herr, komm und hilf uns. Wenn wir über dein Wort nachdenken, dann gib, dass wir anders damit umgehen als mit jedem anderen Buch, als mit allen Worten von Menschen. Gib, dass wir vor dir stehen, dem Gott, der sich mitgeteilt hat. Gib, dass wir hören, es als Wort Gottes hören und als Wort Gottes aufnehmen. Lass es in uns reichlich Frucht bringen. So komm du und stärke uns in dieser Zeit des Nachdenkens über dein Wort. Vor allem gib uns das Ohr, das hört, auf dich hört. Amen. Also ich lese mit uns das erste Kapitel aus dem Buch der Offenbarung. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Er hat sie bekannt gemacht durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Johannes, an die sieben Gemeinden, die in Asia sind, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und auch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, wo auf der Insel die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in deiner Rechten gesehen hast, und der 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden, und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind die 7 Gemeinden. Dieser Text zeigt uns die Bedeutung der Briefe, die Bedeutung des ganzen Textes und der Segen, der darin besteht. Die ersten paar Verse zeigen erstmal in besonderer Weise den Segen dieses Buches. Schaut, was hier steht: Offenbarung Jesu Christi. Offenbarung heißt, Jesus Christus teilt sich selbst mit. Er offenbart sich. Er gibt seinem Volk Licht. Die nächste Aussage ist ein Stolperstein, wenn wir genau hinlesen. Die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Warum ist das ein Stolperstein? Manche Übersetzungen machen das, wie soll ich sagen, verfälschen das noch mehr, nicht aus Bosheit, sondern ich denke, weil sie die Bedeutung dieser Worte nicht sehen. Aber es stellt allein die Frage: Wusste Jesus nicht alles, was kommen würde? War er nicht der Allwissende? Musste Gott ihm zeigen, was bald geschehen würde? Musste Gott Jesus erklären, was kommen würde? Oder wusste er das selber? Seht, das ist gar nicht gemeint. Die Schlachter hat hier sehr gut übersetzt, wenn sie sagt, um seinen Knechten zu zeigen, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll oder was bald geschehen soll. Und ich glaube, worauf es hinweist, ist die Herrlichkeit dieser Offenbarung für seine Knechte, für dich und für mich, wenn wir Kinder Gottes sind. Um die Tragweite deutlich zu machen, lass uns mal Jesaja 53 aufschlagen. Jesaja 53 geht es um den leidenden Messias, um den Knecht Gottes, um den Sklaven, der sein Leben als Schuldopfer einsetzt. Es ist das Gebet aller Glaubenden, die in dem Tod Christi ihren eigenen Tod sehen. Da ist es ab Vers 10. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben, und durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen. Hört ihr, was hier steht? Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünden vieler getragen hat und für die Übeltäter gebetet hat. Was wir lernen müssen, ist, dass Gott sich uns offenbart, dass Gott uns diese Offenbarung gibt als einen besonderen Segen, den Christus uns erkauft hat mit seinem Blut. Gott muss uns nicht mitteilen, was er tun will. Gott segnet uns aber mit Segnungen und Segnungen und Segnungen und Segnungen um der Verdienste Jesu Christi willen. Er gibt Jesus alles, und Jesus gibt es seinen Kindern, seinem Volk. Er empfängt also die Offenbarung von Gott aufgrund seiner Gerechtigkeit und gibt sie seinen Kindern. Und das zeigt uns nochmal die Bedeutung dieser Offenbarung. Liebe Kinder Gottes, das Wort Gottes, die Segnungen Gottes, wenn Gott sich mitteilt, das ist Gott von Blut, das ist Blut erkauft. Das ist etwas, was Jesus für uns erworben hat. Wir sollten nie leichtfertig mit der Offenbarung des Herrn umgehen. Warum? Weil er dafür sein Leben gegeben hat. Jesus schickt einen Engel, und der Engel erklärt es Johannes, seinem Knecht, wörtlich seinem Sklaven. Und Johannes sagt, er das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Er sagt, ich bezeuge nur das, was ich selbst empfangen habe. Und jetzt, um nicht zu sehr ins Detail zu gehen, schaut Vers 3. Glückselig ist der, der die Worte der Weissagung liest. Der ist glücklich zu preisen. Manche Übersetzungen sagen hier der Vorleser, und es ist vielleicht auch gemeint, der Vorleser. Aber natürlich auch der selber sich selbst das vorliest. Schaut, was hier steht. Gerade wenn wir die Offenbarung vernachlässigen, weil wir ihre Bedeutung nicht sehen. Er sagt glückselig, der ist glücklich zu preisen, der sie liest. Der ist glücklich zu preisen, der sie liest. Der ist glücklich zu preisen, der sie hört. Glücklich, selig ist, der die Worte der Weisung liest und die sie hören. Und doch, der Segen des Herrn geht immer einher mit dem Bewahren, was darin geschrieben steht. Also er sagt, glückselig sind die Worte lesen, sie hören, sie bewahren, die bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Und hier haben wir etwas, schon mal einen Schlüssel, der uns helfen soll, wirklich die Bedeutung auch der Offenbarung zu sehen. Es gibt viele Leute, die legen die Offenbarung so aus, als würde diese Offenbarung uns nur in den ersten drei Kapiteln etwas bedeuten, und das andere sind eigentlich nur Informationen nach der Entrückung. Die haben eigentlich nichts mit uns zu tun, das ist was anderes. Es geht so weit, dass ich in der letzten Woche eine Predigt hörte von jemandem, der an für sich ganz gut bei dem Wort blieb und Stück für Stück die Worte erklärte, aber dann zu dem Punkt kam, dass der Engel ein Evangelium verkündigte und dann eine Parallele machte und sagte dann, das ist ein anderes Evangelium als das, was wir heute verkündigen. Und dann nahm er auf einmal die Parallele zum Galaterbrief und sagte, im Galaterbrief sagt aber Paulus, verflucht, wer ein anderes Evangelium verkündigt. Und selbst wenn ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium verkündigt, so ist er verflucht. Und seine Erklärung war, ja, aber das war eine andere Zeit. Merkt ihr, wie weit man wegkommt von der wahren Bedeutung des Evangeliums? Nein, es ist das eine Evangelium. Glückselig, die hören die Worte der Weissagung und tun, was darin geschrieben steht. Dies ist nicht einfach eine Befriedigung. Dieses Buch ist nicht ein Buch, das gegeben wurde, um unsere Neugier für die Zukunft zu befriedigen und hat nichts mit uns zu tun, sondern er sagt, glückselig, die hören und bewahren die Worte der Weissagung und tun, was darin geschrieben steht. Und er sagt es der ersten Generation. Johannes schreibt es den Gemeinden der ersten Generation und sagt, Leute, für euch ist das entscheidend. Hört darauf, lest es und lebt danach. Merkt ihr? Er sagt, lebt danach. Lebt danach. Und er sagt, glücklich zu preisen bist du, wenn dieses Wort für dich Licht ist, Maßstab ist, für dein Handeln und für dein Leben. Das ist so wichtig, dass wir das einfach sehen. Weil nur dann fragen wir Gott, ob das, was er uns lehren möchte. Ich sprach mal mit jemandem über die Endzeit. Und er sagte dann, ja, die Christen haben schon immer gedacht, dass sie in der Endzeit leben. Ob sie jetzt ist, wissen wir auch nicht, weil wir könnten das so schnell denken, aber wir sind gar nicht in der Endzeit. Ich wusste erst mal gar nicht, was ich sagen sollte. Aber seht, wie gesegnet ist der Christ, der das Wort für seine Zeit nimmt und seinen Herrn erwartet. Und wie furchtbar steht es um den, der es relativiert und die Bedeutung für sich als nicht so relevant bewertet. Gehen wir weiter. Wir sehen also, wie entscheidend es ist, welcher Segen darauf liegt, dieses Buch zu lesen, darauf zu hören und es zu bewahren. Nun stellt sich der vor, durch den sozusagen diese Offenbarung kam, aber indem er sich vorstellt, redet er auch immer wieder von dem, der ihm diese Offenbarung gegeben hat. Und nachher werden wir noch direkt die Offenbarung Jesu Christi an ihm sehen, als letzten Teil. Aber hier jetzt erstmal Johannes. Vers 4, Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Johannes war der Apostel, der sagt, ich bin der, den der Herr Jesus lieb hat, nicht um seinen Vorzug zu beleuchten, sondern um anzubeten, um zu zeigen, was für ein Wunder es war, was für ein Wunder er darin sah, dass der Herr Jesus ihn liebte. Johannes schreibt also an die sieben Gemeinden, Jesus erwählt ihn als den Zeugen, der das seinen Knechten mitteilt, seiner Gemeinde mitteilt. Er wünscht der Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Das ist etwas sehr Entscheidendes. Johannes also schreibt an die sieben Gemeinden dort, er wünscht ihnen die Gnade, er weiß, dass Gnade das Grundlegende ist, was sie brauchen und der Friede Gottes, der ihre Herzen beherrscht, aber dass es von dem kommt, der ist und der war und der kommt. Das ist deswegen so wichtig, weil er uns zeigt, dass dieser Gnadenstrom von dem Throne dessen kommt, der unwandelbar derselbe ist. In der Art und Weise, wie Johannes schreibt, merken wir schon die Bedeutung von Symbolen, denn immer wieder wiederholt er Dinge dreifach oder macht eine Aufzählung von drei wichtigen Wahrheiten. Er sagt, von Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war, der kommt. Dann zweitens von dem er spricht da von Gott, dann von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, von dem Heiligen Geist und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten. Wir haben hier also es mit der Botschaft des unveränderlichen Gottes zu tun, des dreieinigen Gottes, mit der Botschaft des Allmächtigen, der unveränderlich ist. Wir empfangen durch diese Botschaft Gnade. Gnade muss von dem Thron Gottes ausgehen. Sein Friede muss uns beherrschen. Dies ist ein Mittel, wodurch er uns den Gnadenstrom zukommen lässt, nämlich durch seine Offenbarung. Dann zeigt er uns, wer der Herr Jesus Christus ist. Er sagt, der Erstgeborene aus den Toten. Sind nicht im Alten Testament Leute von den Toten auferstanden? Ist Lazarus nicht von ihm auferweckt worden? Nun, der Erstgeborene aus den Toten bezieht sich auf den Ersten, der aus den Toten aufgestanden, auferstanden ist und den Auferstehungsleib hat. Lazarus ist wieder gestorben. Der Jüngling von Nain ist wieder gestorben. Der Sohn der Witwe ist wieder gestorben. Dieser lebt. Er, der Erstgeborene aus den Toten ist, der Erste, der auferstanden ist in der Herrlichkeit des neuen Leibes. Und dann zeigt auch, wer der ist, der Fürst über die Könige der Erde. Dies ist der, dem die Herrschaft gehört. Schaut, der Brief kommt also, der Brief, die Offenbarung kommt von dem Fürsten über die Könige der Erde. Und was er sagen will ist, dieser ist höher als alle anderen. Dieser ist größer. Dieser ist der Überwinder. Selbst der Tod ist ihm unterworfen, aber auch alle Mächtigen, alle Gewaltigen, alles, was auf Erden Macht hat, muss ihm gehorchen. Deswegen, er ist der Fürst über alles. Und jetzt zeigt er, macht seine Botschaft eine Wendung und er sagt, schaut, das ist der, von dem diese Botschaft kommt, das ist der, von dem die Gnade kommt, aber das ist der, wieder dreifach. Ihm, der uns geliebt hat, erstens. Zweitens, der uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Drittens, der uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Wer schreibt? Der dreieinige Gott. Durch den treuen Zeugen, dem, der nie eine Botschaft verkehrt bringt, dem, der treu ist in seinem ganzen Auftrag. Wer schreibt? Der den Tod überwunden hat. Der Erstgeborene ist aus den Toten. Wer schreibt? Der, dem alle Königreiche dieser Erde unterworfen sind, der schreibt. Unsere Regierenden, die Gewaltigsten der Erde, sie müssen ihm gehorchen. Der Satan hat seine Grenzen, bekommt seine Grenzen gesetzt von ihm. Der Antichrist darf nur das tun, was er ihm erlaubt. Er schreibt. Wem schreibt er? Den Erlösten. Wer sind diese Erlösten? Gewaschene im Blut des Lammes. Gewaschen im Blut des Lammes. Nicht Sündlose, Gereinigte von ihren Sünden. Ihm, der uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Ein Christ, der diese Tatsache vergisst, dass er von Sünde gewaschen ist, also der hat vergessen, was Gott an ihm Großes getan hat. Es gibt Christen, die betonen immer wieder, dass sie rein sind. Aber sie betonen nicht, dass sie gewaschen wurden. Die Erlösten singen, dass sie gewaschen wurden. Schon Hiob, Elihu sagt zum Hiob, wenn es einen Mittler gäbe, einen von den tausend, der dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben würde, so würde der Mensch vor den Menschen singen und sagen, ich hatte gesündigt und das Böse verkehrt. Petrus sagt, dass eine große Gefahr darin besteht, zu vergessen, wovon wir gereinigt worden sind. Ihm, der uns gewaschen hat durch sein Blut, gewaschen durch sein Blut, zeigt uns, dass er sein Blut vergießen wird, dass er sein Blut geben musste, dass sein Blut vergossen werden musste, um uns von unseren Sünden zu waschen. Es zeigt die Bedeutung der Vergebung und den Preis der Vergebung. Auch das ist so wichtig. Gott vergibt nicht aufgrund seiner souveränen Gnade. Gott vergibt nicht, weil er so gütig ist und sein Auge zumacht, sondern Gott vergibt, indem er den Preis bezahlt, indem der er die Strafe trug. Durch das Vergießen des Blutes gibt es Vergebung der Schuld. Und ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Aber diese Erlösung ist so gewaltig, dass sie uns nicht nur von unseren Sünden befreit, nicht nur wäscht im Blut des Lammes, sondern uns zu der Stellung von Königen und Priestern erhebt. Philipp hat das schon vorher gesagt, der wusste gar nicht, dass ich den Text heute nehme. Aber wie entscheidend ist es, was hier steht? Bist du dir bewusst, dass du von Gott König, als König eingesetzt bist und als Priester? Als König zu regieren und als Priester in den Riss zu treten, ein Mittler zu sein in dieser Welt? Und wie deine Herrschaft aussieht, werden wir noch sehen. Wie das Königtum ausgeführt wird für den Menschen hier auf der Erde, hoffentlich sehen, das werden wir hoffentlich noch deutlicher sehen. Aber denken wir an das Priesteramt, das Amt der Fürbitte, des Mittlers. Der wahre Mittler macht uns, der wahre König und der wahre Mittler macht uns zu Königen und Priestern für seinen Gott und Vater. Welch eine Stellung und welch eine Berufung durch das Werk des Herrn Jesus Christus. Ich habe den ersten Punkt ausgelassen, weil er Inhalt seiner Vergebung ist. Aber ich weiß auch nicht, ich habe es gar nicht mal gemerkt. Ihm, der uns geliebt hat. Das war der Grund, warum er das gemacht hat. Vielleicht ist es auch gut, dass wir jetzt darüber nachdenken. Was war der Grund, deine Schuld, was war der wahre Grund, deine Schuld zu vergeben, dich zu Königen und Priestern zu machen? Zum König und zum Priester zu machen. Was ist die Gemeinschaft der Heiligen? Was ist das Wesentliche, was die Gläubigen prägen darf und muss? Er hat mich geliebt. Er hat mich geliebt. So geliebt, dass er Mensch wurde. So geliebt, dass er gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz, so geliebt, dass er mich, einen Rebellen, einem von der Sünde gekennzeichneten, zu sich gezogen hat und mich zu einem König gemacht hat und zu einem Priester. Welch eine Gnade, welch eine Liebe. Wir messen den Preis der Liebe. Wir messen die Liebe oft an dem Preis, den die Liebe bereit ist zu zahlen. Denke an den Preis, den diese Liebe zahlte. Und verstehe, er hat uns geliebt. Warum ist das so wichtig? Offenbarung, die Gott ihm gab, um seinen Knechten, seinen Sklaven, uns zu zeigen, was geschehen wird. Diese Offenbarung ist die Offenbarung eines Erlösers, der uns so liebt, dass er sein Leben gibt. Das, was er uns mitteilt, das, was er uns sagt, ist die Botschaft dieses Geliebten, dieses Herrn, dieses Erlösers, der uns so geliebt hat. Wenn du die Botschaft von deinem Geliebten bekommst, wenn du einen Brief bekommst, ja, von deinem besten Freund, von deiner Freundin, wenn du wirklich verliebt bist und du bekommst einen Brief, dann sagst du nicht, oh ja, hat was geschrieben, brauche ich nicht. Nein, du liest ihn immer wieder. Du bewahrst ihn auf. Du legst es in eine Box, du sagst, das ist mir kostbar. Das ist die Botschaft des Geliebten. Und es ist so wichtig, dass wir das sehen. Schaut, das ist der, von dem wir diesen Brief bekommen. Siehe, er kommt in den Wolken, Vers 7, und jedes Auge wird ihn sehen und die, welche ihn durchstochen haben, und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Und dieser ist der Kommende, sagt er. Heute herrschen Könige, heute gehen Könige, heute sind Mächtige an der Macht, heute herrscht auf Gottlosigkeit und Bosheit, aber dieser, dem gehört das Königtum. Und er kommt um die Herrschaft an sich zu nehmen. Und er kommt so, dass alle Welt vor ihm niederfallen muss. Alle werden sich vor ihm neigen. Die einen, die in Reue und Anbetung kommen, weil sie anerkennen, dass sie ihn durchstochen haben. Und die anderen, die auf ewig darüber Leid tragen werden, dass sie den verworfen haben, der der König der Könige ist und der Herr aller Herren. Vielleicht noch einmal für die, die noch nicht errettet sind. Auch hierin ist eine Botschaft für euch. Es heißt hier, dass der Tag kommt, wo jedes Auge ihn sehen wird. Wenn er sagt, auch die, welche ihn durchstochen haben, dann nimmt er Bezug auf Sacharja, auf die Verheißung in Sacharja, dass die Gläubigen zurückschauen werden auf Jesus, was wir im Buch Jesaja gerade gelesen haben, und sagen werden, wir haben Gott durchstochen. Das ist ja etwas, was die Juden nicht verstehen konnten. Wieso kann Sacharja sagen, dass das Volk Israel Jahwe durchbohrt hat? Das geht nicht, da ist doch ein Fehler drin. Er sagt, dann wird der Tag kommen, wo sie hinschauen werden und sehen werden, jawohl, dieser war Jahwe. Der Sohn Gottes war Jahwe, ist Jahwe. Ihn haben wir durchbohrt. Jesaja 53, warum steht Jesaja 53 in der Vergangenheit? Manche sagen, um uns zu sagen, dass die Verheißung so sicher ist, dass man es in der Vergangenheit schreiben kann. Ich glaube nicht. Jesaja 53 redet nicht vom Tod Jesu, obwohl Inhalt dessen, was Jesaja sagt, der Tod Jesu ist. Jesaja 53 redet in erster Linie von Pfingsten und von allen, die zurückschauen auf den Tod Jesu und sagen, ja, unsere Sünden, er hat sie getragen. Die Strafe lag auf ihm zu seinem Frieden. Durch seine Wunden ist uns Heilung widerfahren. Ich ging von Gott weg, ich lief in die Irre, aber meine Strafe lag auf ihn zum Meine Strafe lag auf ihm zu meinem Frieden. Jesaja 53 ist das Gebet des Glaubenden. Er sieht das Kreuz und er sieht nicht einfach ein Märtyrer in der Vergangenheit, sondern er sieht, dass dieses Kreuz die eigentliche Bedeutung ist für das die eigentliche Bedeutung hat für das ganze Universum. Hier ist der Sohn Gottes. Hier stirbt der, den Gott als Schuldopfer eingesetzt hat, um jedem, der an ihn glaubt, ewiges Leben zu geben, um ihn zum Stellvertreter zu machen. Und er sagt, schau, sieh Jesus an, schau auf das, was Gott in Christus getan hat und glaube dem Herrn Jesus. Er wird kommen als der Durchbohrte, als das Lamm Gottes, als dein Erlöser oder als dein Richter. Diese Nägelmale werden entweder dein Ruhm sein oder sie werden dich verurteilen, weil du angesichts dieses Todes Jesu, die Barmherzigkeit Gottes verworfen hast, deine Schuld vergeben zu lassen, weil du deine Schuld liebtest, weil du Gott nicht anerkennen wolltest. Aber dieser ist der Ewigbleibende, der Unveränderliche. Deswegen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Im Griechischen ist das O, das Z im Deutschen, also der letzte Buchstabe. Ich bin das A, das Alpha und das Omega. Wörtlich der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Dieser Satz wird etwas anders dreimal auch in dieser Einleitung wiederholt, um uns immer wieder vor Augen zu stellen, bei all dem Trubel der Zeit und der Unsicherheit ist hier das A und das O. Gestern noch hörte ich die Nachrichten und sie sagten wieder, was man die letzte Zeit immer öfter in den Nachrichten hört, die Zeiten sind unsicher geworden. Die Zeiten sind unsicher geworden. Wir wissen nicht mehr genau, wie die Zukunft sein wird. Wir können nicht mehr so rechnen, wie wir früher gerechnet haben. Die Zeiten sind unsicher geworden. Hier ist der, der unveränderlich ist, der ohne Wandel ist. Wenn wir jetzt kurz auf Johannes nochmal schauen, er sagt hier, und wem hat Gott das Zeugnis gegeben? Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren. war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um das Zeugnis Jesu willen. Johannes predigt das Evangelium und irgendwann wird er auf die Insel verbannt, wo die größten Verbrecher sind. War eine besondere Insel der Verbannung an der Küste der damaligen Türkei. Die Arbeit wird uns beschrieben als besonders hart. Sie mussten in Höhlen Erz ausbauen, oft konnten sie nur in Knien da reinkriechen. Welche Aufgabe er da hatte als alter Mann, wahrscheinlich als alter Mann, manche vermuten als 90-Jähriger. Wie es auch praktisch war, der Zeuge hier, und im Griechischen heißt das Wort Zeuge Märtyrer, also das, was wir unter Märtyrer kennen, der Zeuge hier, der König, der Priester, ist auf der Verbannung, ist auf der Verbannung auf der Insel Patmos. Eines der schlimmsten Gefängnisse, in einem der schlimmsten Gefängnisse, Arbeitslager, sitzt der, der bezeugt, der Erhöhte liebt mich. Er hat mich zum König gemacht. Ich herrsche. Er hat mich zum Priester gemacht. Hier bin ich als ein Priester. Und ich habe eine ewige Hoffnung. Ich habe eine große Hoffnung. Mein Herr kommt. Die Römer verbannen ihn auf die Insel und er sagt, aber der Fürst über alle Könige ist mein Fürst. Der Fürst über alle Könige ist mein Fürst, mein König. Welch ein Friede, welch eine Sicherheit für Johannes. Nicht, Herr, wo bist du? Warum lässt du zu, dass sie mich auf diese Insel bringen? Und warum geht es mir hier so schlecht? Ich bin noch dein Diener. Nein, in keiner Weise. Er sagt, dieser ist König, er liebt mich. Und meine Königsherrschaft ist hier auf der Insel, als Verbannter. Und hier habe ich das beste Umfeld, um meinen Priesterdienst, zu dem er mich berufen hat, auszuführen. Hier bin ich am fruchtbarsten, am geeignetsten. Und siehe da, hier bekommt er die Offenbarung. Und er bekommt sie am Sonntag. Warum? Nun, der siebte Tag der Woche war im Alten Testament der Tag, wo Gott sich seinem Volk offenbart. Deswegen war das der Tag der Ruhe. Im Neuen Testament ist es der erste Tag der Woche. Und interessanterweise, in dem Tag steht der Herr Jesus auf. An dem Tag offenbart er sich seinen Jüngern zweimal. An dem Tag befiehlt er, das Mahl des Herrn zu halten. Und an dem Tag, am ersten Tag der Woche, gibt er ihnen die Offenbarung. Es gibt so viele, die gehen zurück zum alten Bund. Sie sehen nicht die Herrlichkeit Jesu und die Bedeutung Jesu. Darum gehen sie zurück. Darum meinen sie, sie müssten die alten Feste feiern. Warum? Weil sie nicht sehen, dass die Feste alle auf einen hinweisen, auf den Sohn Gottes, auf den Erhöhten, der überaus herrlich ist, der die Erfüllung all dieser Feste ist. Wie kann ich zu Christus kommen und dann zurückgehen zu den Schildern? Seht, das ist das Besondere. Er gab diese Offenbarung. Und wieder hörte er, sagte, ich war im Geist am Tag des Herrn, ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune, die sprach, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Johannes, bedenke, dies ist der ewig Bleibende. Schreibe auf, schreibe es den sieben Gemeinden. Und dann schauen wir direkt auf den erhöhten Herrn. Natürlich auch in der Reaktion von Johannes und die hilft uns auch. Und das ist der letzte Punkt, den wir heute anschauen wollen. Und ich möchte das, oder es ist mein Wunsch, dass ihr das behaltet, um zu sagen, wenn wir dann auf die Sendschreiben kommen, wenn wir dann hören, was Gott zu sagen hat, dann wissen wir, woher es kommt, durch welche Kanäle es zu uns kommt, was es für uns bedeutet, wie entscheidend es ist. Das heißt in Vers 12, und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete, nämlich die wie das Rauschen vieler Wasser war. Und da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Johannes gebraucht hier viele Bilder aus dem Alten Testament. Aber erstmal geht es um jemand, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Und wir sehen nachher, er sagt uns, dass am Ende die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Und er sagt, hier kommt der, der sich nicht scheut, einer, der sich zu den, mit dem Volke Gottes zu identifizieren. Hier sind sieben Gemeinden, wovon fünf getadelt werden, wovon fünf aufgefordert werden, Buße zu tun. Aber hier schreibt der, der in der Gemeinde einhergeht, der alles kennt, der da zu Hause ist, der weiß, was in der Gemeinde ist. Das ist seine Gemeinde. Und schaut, er beschreibt ihn, wer er ist, der unter den, der Gemeinde wandelt. Und das erste Bild, das er gebraucht, erinnert jeden Bibelleser an wen? An den hohen Priester. Nicht als in seiner Herrlichkeitskleidung, sondern den hohen Priester in seinem Versöhnungsamt. Ein langes Gewand und ein goldener Gürtel. Er geht inmitten seiner Gemeinde als der Priester des höchsten Gottes. Er ist der Mittler, der als Priester kam, um sein Schuldopfer zu bringen. Aber nun, der Priester ist vor dem Thron Gottes. Aber wie ist er Priester vor dem Thron Gottes? Als der, der sich so mit seiner Gemeinde identifiziert, dass er sagt, zuallererst und vor allem bin ich das Haupt meiner Gemeinde. Sie ist mein Leib, sie gehört zu mir, ich gehöre zu ihr. Er sieht sich als eins mit seiner Gemeinde. Schaut, wenn Leute die Gemeinde kritisieren, die Gemeinde Jesu kritisieren, und man hört genau hin, dann merkt man oft, dass die Art und Weise, wie sie reden, eine Distanz darstellt. Die Gemeinde ist so und die Gemeinde ist so und die Gemeinde ist so und die Gemeinde ist so. Aber was sie meinen, ich nicht, ich bin irgendwo anders. Anders wäre es, wenn jemand sagen würde, wir sind so. Schaut, und ich darf viele Dinge sagen über die Gemeinde, wir sind, und ich könnte auch sagen, wir sind manchmal ein bisschen naiv, und ich meine, aber wir sind es, ich auch. Wir müssen lernen. Es ist ein Riesenunterschied. Vor allem ist es ein Unterschied, wenn in allem, was ich sage, rauskommt, ich liebe die Gemeinde. Ich liebe die Gemeinde. Hier redet der, der die Gemeinde so liebt, dass er sein Leben gab. Und der in seiner Gemeinde ein Priester ist, bedacht zu dienen. Und schaut, sein Leben auf Erden zeigt es, aber die Bibel zeigt uns, er steht vor dem Vater und betet für uns. Häufiger als du betest, treuer als du betest, beharrlicher als du betest, intensiver als du betest. Während Petrus noch dachte, er ist stark, sagt Jesus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Du sagst, oh Herr, hilf mir, dass ich glaube. Du siehst gar nicht die Relevanz deines Gebetes. Er aber sagt, Herr, erbarme dich über ihn, wenn du ihm nicht hilfst. Wie gut, dass sein Gebet erhört wird. Es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, Gott handelt an meinem Leben. Und zwar so gegen mein eigenes Leben, dass ich mir die Frage gestellt habe, wer betet da für mich, dass Gott das tut? Und irgendwann hörte ich von einer Tante, das ist die Tante meiner Mutter, dass die regelmäßig und treu für mich betet. Und ich dachte, oh Herr, preist sei dein Name, dass da jemand für mich betet. Aber im Nachdenken darüber wurde mir auf einmal deutlich, Gott sei Dank, dass diese Tante für mich gebetet hat. Aber die Tante hat für mich gebetet und Gott handelt in meinem Leben nicht so sehr um meiner Treue willen, sondern weil dort im Himmel der Priester für mich betet. der sein Leben gab. Und er ist treu. Schaut, das ist, was hier gezeigt wird. Der, der hier inmitten der Gemeinde wandelt, hat ein großes Anliegen für die Gemeinde. Und er ist treu in seiner Aufgabe als Priester. Aber es ist auch der, sein Haupt, aber seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Hier nimmt Johannes Bezug auf die Offenbarung Gottes im Buch Daniel, wo Gott so beschrieben wird. Und im Buch Daniel ist der Kontext der Antichrist und die Auflehnung der Reiche gegen Gott, den Schöpfer. Und Daniel zeigt hier, dass wenn er uns diese Kämpfe die Kämpfe der Auflehnung, diese Welt zeigen wird, in Auflehnung gegen Gott, mit aller Bosheit gegen die Christen, hier der ist, der unveränderlich ist, der Bleibende, der alternden Tagen. Gott hat keinen Bart, Gott hat keinen Körper. Aber er ist der, der immer der gleiche ist, der immer auf dem Thron sitzt, der unwandelbar ist. Seine Füße wie schimmerndes Erz, die glühen wie im Ofen. Auch hier ein Bild aus dem Buch Daniel. Die Füße werden oft beschrieben als Füße des Gerichts. Füße, die kommen und zerstampfen, was sich gegen ihn erhebt. Diese Füße, die glühen im Ofen, sind geläuterte Füße. Wenn er kommt, dann ist sein Gericht so gerecht, so präzise, so vollkommen, aber so effizient, dass niemand ihm widerstehen kann und niemand sich fürchten muss, dass irgendwie Unrecht, dass jemand unter die Füße kommt, ohne dass er es rechtmäßig verdient hat. Der ist es also, der es schreibt. Und er hat in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Dies ist der, aus dessen Wort, aus dessen Mund das Wort Gottes kommt. Das Wort, das scheidet. Das Wort, das uns Licht gibt. Das Wort, das in unserem Leben das Falsche vom Richtigen trennt und das Gute vom Besten. Hier ist der, der die Motive richtet, der die Gedanken kennt. Und schaut, Johannes, wie reagiert Johannes, als er ihn sieht? Vers 17, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. War Johannes nicht gläubig? War er nicht einer der Erlösten? Wieso ist so viel Gottesfurcht in Johannes vor dem Sohn Gottes? Der Herr muss auch unsere Augen öffnen, dass wir nie vergessen, dem, der uns liebt, der ist so erhaben, so herrlich, dass wir auch vor seinen Füßen niederfallen müssen. Anbetend, ehrfürchtig. Ja, dass wenn er sich mitteilen würde, in seiner ganzen Schönheit wir vergehen würden, weil wir es nicht aushalten würden. Merkt ihr, wir haben am Anfang gesehen, welche Gnade es ist, dass Gott sich offenbart. Hier sehen wir, welche Gnade es ist, dass Gott sich offenbart und der Mensch am Leben bleibt. Und der Mensch sich freuen darf über die Offenbarung. Und der Mensch anbeten darf. Und das sehen wir hier bei Johannes. Denn was macht der Jesus? Er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Er hält es nicht aus, der Herr tröstet ihn. Der Herr ermutigt ihn, er sagt, fürchte dich nicht. Und doch war seine Reaktion recht, aber er sieht die Hand des Trostes über seinem Leben und der Herr stellt sich wieder vor, zum dritten Mal, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Es wird nicht lange sein, da wird Johannes hingerichtet, nach der Überlieferung. Johannes, Petrus, Paulus, sie alle können im Frieden ans Schafott gehen. Sie alle können im Frieden hingerichtet werden. Sie alle können jubeln und jauchzen über den Gott, ihren Retter, trotz dieser Hinrichtungen. Warum? Er hat die Schlüssel des Todes. Er ist König über Leben und Tod. Der Tod setzt unser Leben hier ein Ende. Der Tod aber setzt nicht Gottes Macht über meinem Leben außer Kraft. Es ist im Gegenteil. Ich bin in seiner Hand. Und da merken wir, in all dem ist die Botschaft so relevant. Und gerade wenn Christen gelitten haben, wenn Christen in Verfolgung waren wie Johannes, wenn Christen merkten, wie die Familie zerrissen wurde, wie sie gefoltert wurden, wenn Sünde Macht hat, dann fingen sie an, die Offenbarung zu lesen. Aber nicht, weil sie sagten, oh, da ist das große Messer, das uns Angst macht, damit wir treuer sind. Nein, weil sie sahen, hier ist Trost, hier ist Trost, hier ist Trost. Hier ist Stärkung für den Glauben. Hier ist eine Quelle des Glaubens. Hier sehen wir Gott, wenn die Welt Tohuwabohu ist. Hier sehen wir Gott, wenn eine ganze Welt in Auflehnung gegen Gott sich gegen die Christen erhebt. Hier sehen wir den wahren Herrscher, den König aller Könige. Und selbst wenn wir gefoltert werden, ins Gefängnis geworfen werden, wenn wir leiden müssen, sagen wir ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Er ist König. Er ist König. Er ist König. Er bleibt König. Schaut, das ist das Besondere. Dafür wird uns dieses Buch gegeben. Dafür wird uns die Botschaft vom Herrn Jesus gegeben. Damit Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohnt. So betet Paulus. Gemeint ist, dass wir Jesus beständig sehen. Dass wir ihn vor Augen haben. Und in allen Anfechtungen und Schwierigkeiten und Verfolgungen, in aller Not Christus vor Augen haben. Darum sollten wir es lesen. Darum sollten wir darüber nachdenken. Darum sollten wir sehen, es ist wirklich wahr, was Jesus sagt, glückselig. Oh, dieses Buch mit seiner Botschaft wird in den schwierigsten Umständen dein Leben mit Glück erfüllen und mit Freude und mit Frieden. Solltest du es dann vernachlässigen? Nein, darum nimm es ernst. Darum ist als Quelle des Segens. Darum sag, Herr, hier ist ein Strom der Gnade. Und wenn diese Gnade strömt, dann will ich da sein. Und will trinken und trinken und trinken, bis dass du kommst und ich all die Herrlichkeit sehe, die du für mich bereitet hast. Das ist der, der die 7 Briefe schreibt. Darum sind sie so wichtig. Darum soll diese Offenbarung seiner selbst uns ausrichten, richtig zu hören. Amen. Lasst uns zum Ende Lied 119 singen. Mit allen Kronen krönt das Lamm auf Gottes Thron. Und dann lasst uns aufstehen und dann zum Gebet stehen bleiben.
Amen. aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freude vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät und Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Woher komm, und erfülle du es.